Das piepst. Ich weiß nicht, sonst. Also es kommt auf jeden Fall bei mir hier jetzt besser. Also erst einmal möchte ich mich eure Blicke auf zwei Dinge richten. Einmal so auf die Seitenwände. Wir haben ein paar Verse aus Psalm bildlich an die Wand gebracht, nachher mal um zu gucken. Es gibt noch viel, viel mehr. Aber Psalmen sind auch ein ganzes Stück Wegbegleiter. Und das andere, was mir auch wichtig ist, also das Heft, was die meisten von euch in den Händen halten, das ist auch von unseren BU-Lern gestaltet worden. Also auch das mit Herzblut und Dankeschön, dass gerade jetzt Eva den Rest, das alles zusammengebastelt hat. Sie musste ja darauf warten, dass sie alles zusammenbekommt. Also ich glaube, das ist mal applaudenswert, oder? So, und jetzt die Frage an euch, unabgesprochen, ihr lieben BUler, was ist ein Evergreen? Bitte? Das war jetzt gemein mit dem Baum, ich weiß, das war bewusst voll fies und gemein. Na ja, könnte es auch sein. So, und jetzt kommt ihr ins Spiel. Was ist ein Evergreen? Ein Schlager. Ja, der immer grün ist oder immer wieder grün ist. Fragen wir einfach mal Wikipedia. Ein Evergreen oder Dauerbrenner ist ein beliebtes Musikstück, dessen Veröffentlichung mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegt und das dennoch von den Menschen oder Medien häufig gespielt und von den Hörern gerne gehört wird. Es ist ein interessantes Phänomen, wenn man länger so in christlichen Breitengraden unterwegs ist, dann merkt man, ich kenne das noch, wir haben noch aus Liederbüchern gesungen, mit echten Noten drin und echten Sachen drin. Wir singen mittlerweile von der Wand. Das beklage ich jetzt gar nicht, überhaupt nicht, sondern das festzustellen, so am Anfang, wie die Frequenz von Liederbüchern immer enger wurde. Das heißt, es gibt immer mehr neue Lieder und wer da ein Liederbuch erstellen wollte, der hatte einen schwarzen Peter. Das war echt immer herausfordernd, so etwas zu tun. Und die wenigsten Lieder, die ich noch, so ähnlich wie du das gesagt hast, Christine, so aus meiner Jungschar- und Jugendzeit oder Kindergottesdienst, die werden doch heute so gut wie nicht mehr gesungen. Es ist einfach nur eine Feststellung. Und jetzt, tja, jetzt haben wir was mit Songs for Eternity zu tun. Psalmen, so haben wir es in einem Lied gehabt. Psalmen sind Lieder aus uralten Zeiten. Psalmen, Lieder, spannenderweise, die sind über einen Zeitraum von circa 1000 Jahren entstanden. So lange dauert das bei uns gar nicht. Täglich gibt es irgendwas Neues. Mittlerweile sogar die Möglichkeit von meinem Schwager, kriegen wir dann auch schon mal was, wo das dann auch mit KI generiert werden kann. Also die Möglichkeiten werden immer mehr. Und wir hatten das eben schon im Quiz, der älteste Psalm, das ist der Psalm 90 und der stammt von Mose. Also vermutlich circa 1500 Jahre vor Christus. Dann habt ihr mal so einen Eindruck, Psalmen, die gibt es schon länger. Aber was noch spannender ist für mich, das ist die Wirkungsgeschichte dieser Psalmen, ja, zu beobachten oder vielleicht nachzugehen. Psalmen haben Auswirkungen auf unzählige Lieder und musikalische Werke, die darauf zurückgehen. Ihr könnt jetzt anfangen mit Martin Luther, Johann Sebastian Bach, Telemann, aber gehen wir weiter. Ich deute das nur an. Bonnie M., U2, Sting. Auch da finden sich durchaus mal das eine oder andere, wo man sagt, wer da nachgeht. Es ist spannend, dem nachzugucken. Heute, ich würde ja gerne mit euch einen Ritt durch 150 Psalmen gehen, aber dann wären wir etwas länger zusammen. Deswegen habe ich mich darauf beschränkt, auf einen Psalm. Ein Psalm von einem König, ein Psalm von einem Hirten, der Psalm 139. Davon allerdings auch nur ein paar Verse in Auswahl sozusagen. Für den Chorleiter ein Psalm Davids. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es. Du, ja, und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich aus und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben, jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Und ganz am Ende die letzten beiden Verse: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, und prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege bin, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Ich muss ja fairerweise sagen, also das ist jetzt nicht nur eine Predigt sozusagen speziell für euch BUler, weil die meisten von euch sind wir mit dem heutigen Tag los. Was heißt nicht ganz? Nicht ganz, nein, sondern wir werden sicherlich noch ein Eis essen mit euch haben. Haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Ich glaube, das tut uns noch mal ganz gut nach getaner Arbeit. Aber das ist dann schon, aber es geht eben halt in diesem Abschnitt, geht es um uns alle. Also insofern der eine wie der andere zuhören. Und wie sieht es aus? Wer bist du schon? Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, was hier auf diesem Bild ist. Das sieht aus wie Ameisengewusel, früher am Fernseher zu finden, aber das ist eine Menschenmenge. Wer bist du schon? Einer von über 8 Milliarden Menschen. Also irgendwie zu sagen, hast du eine Bedeutung für die Weltgeschichte, für das Ganze? Wenn du kein Filmstar bist oder in der Musikbranche tätig, die Leute in deine Konzerte gehen, kein Politiker, Influencer oder sonstige Größe. Tja, woran machen wir unsere unverwechselbare Identität fest? Woran wird erkennbar, dass ein Max ein Max ist, ein Clemens und so, jetzt könnte ich euch alle aufzählen. Woran wird das deutlich? Und ihr auch, in gleicher Weise. Wo ist dein Platz im Leben? Das ist die entscheidende Frage für jeden von uns. Und eine zweite Frage dazu: Worin liegt dein Wert begründet? Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Da wird natürlich geguckt, was kannst du wuppen, und wir werden auch dafür bezahlt. Klar. Aber schon in der Schule gibt es auch noch andere Kriterien. Da gibt es Klassenspiegel, Zensuren. Da kann man auch gucken, wo befinde ich mich? Mittelfeld. Der eine ist über eine 2 ganz froh, der andere, für den geht da die halbe Welt unter. Also, oder die Klamotten. Ich habe jetzt bei euch nicht kontrolliert, welche Turnschuhe ihr habt, welche Marke. Ich weiß, zu meinen Schulzeiten war das echt ein Problem. Die falschen Schuhe. Gehörst du mit dazu? Adidas, Nike oder Puma oder was es sonst noch alles gibt. Das Richtige haben oder das Richtige auf dem T-Shirt drauf haben. Einfach das. Wie sieht's aus mit dem Aussehen? Beauty ist heute ganz groß geschrieben. Guckt euch die Zeitschriften an. Oder der Besitz, mein Auto, mein Haus, mein Urlaub und. Also, oder nur die Anerkennung, der Schulterklopfen, der vielleicht neidische Blick des Nachbarn. Wie sieht es aus? Ich kann euch sagen, wie viel ihr wert seid. Zehn Euro. Wisst ihr warum? Ich kann euch das begründen. Der erwachsene Mensch besteht aus 68% Wasser, 20% Kohlenstoff, 6% Sauerstoff, 2% Stickstoff und ungefähr 4% Aschenbestandteile. Also je nach Körpergröße, Materialwert 10 Euro. Ja, das ist ja der normale. Das liegt aber an dir, hast dich auch nicht geputzt oder irgendwas kaputt gemacht, Bernd. Also, ich habe noch eine andere Möglichkeit. Dieser Wert, diese 10 Euro, stehen im krassen Gegensatz zu den versicherungsmathematischen Berechnungen, die ein menschliches Leben auf ca. 1,5 bis 1,7 Millionen Euro schätzen. So, jetzt könnt ihr euch selber einsortieren. Eher bei der 10 oder bei der 1,7. Also, wollen wir oder wir machen uns einfach mal ein Stück auf, versuchen David sozusagen über die Schulter zu gucken und ich glaube, wir können etwas von seinen Entdeckungen lernen, so ist es zumindest mir gegangen. Das Erste, Gott kennt dich. Egal, wo du bist, also so die Lupe ist ganz bewusst gewählt, egal, wo du bist, egal, was du tust, egal, was du denkst und sagst, Gott weiß es. Er kennt deinen ganzen Tagesablauf, also morgens das erste freudige Gesicht beim Aufstehen mit viel Chance zur Entfaltung, je nachdem, was dann da so kommt. Oder dieser Blick in den Spiegel, kenne ich nicht, wasche ich trotzdem. Auch das, alles all inclusive, all das gehört dazu. Ich weiß nicht, was das für Gedanken bei euch auslöst. Es könnte auch zu Angstgedanken führen, wenn Gott alles sieht. So, ich weiß nicht, die Älteren kennen noch George Orwell, 1984, Big Brother is watching you. So diese totale Überwachung, so weit hergeholt, scheint das an manchen Stellen gar nicht. Aber für David ist das ein völlig fremder Gedanke. Das ist nicht der Punkt, sondern Gott kennt mich. Das entlastet ihn. Er braucht Gott nichts vorzuspielen. Er weiß genau, der guckt eh hinter meine Schminke, hinter meine Fassade, hinter all das, was ich meine, in die Auslage stellen zu können. Es gibt ja Leute, die können sich unwahrscheinlich toll verkaufen und manchmal merkt man, dass es nur ja, furniert. Da ist wenig dahinter, wenig im Laden sozusagen drin. Also, und für David ist es entlastend. Ich brauche das Gott nicht zu erklären. Der kennt mich. Mindestens so gut, wie ich mich kenne. Aber wir kennen das auf unserer menschlichen Seite doch auch. Wenn wir einen Menschen haben, der uns ohne Worte versteht. Wo man sich anguckt und weiß, ja, da müssen nicht viele Worte sein. Ich habe so Leute vor Augen, die sind miteinander beim Angeln. Angeln heißt Klappe halten. Das Gute ist ja, dass das bei uns im Gottesdienst nicht so ist, dass wir nicht sagen, sie gucken zwar alle oder die meisten in die gleiche Richtung, sondern anders. Aber dieses sagen, da ist jemand, der versteht mich. Das ist wirklich so ein Gegenüber. Und ich habe einen aufmerksamen Zuhörer oder ich werde einfach mal wortlos in den Arm genommen. Das tut gut. Zurück zu David. David weiß, Gott sieht mich so, wie ich bin. Und ich finde das spannend. Wir sehen oft nur das, was wir voneinander wirklich so vor Augen haben. Gott sieht tiefer. Im biblischen Sprachgebrauch heißt das, er sieht dir ins Herz. Nicht das Organ, sondern in deinen Personenkern. Also das, was du bist, so wie du wirklich bist, deine Persönlichkeit. Und das heißt, er sieht die Angst, die kein anderer mitbekommt. Er sieht die Unsicherheit, über die du ja prima schauspielern kannst. Er sieht deine Schwächen, er sieht auch die peinlichsten Gedanken, die wir nie jemandem mitteilen würden. Meiner Frau auch nicht. Nein, das steigt dann auf in einem. Er kennt das Versagen, er kennt alle Schuld und dann geht Gott nicht bei und sagt, ja typisch Christian, so ist er nun mal. Er stempelt dich nicht ab, sondern er sieht auch das andere. Alle Stärken, alle Begabungen, dein ganzes Potenzial und, so haben wir es eben gehört, er hält zu dir und er schützt dein Leben. Und ich finde es immer spannend, ich beobachte gerne Kinder. Wenn ich so nach Hause komme, ist es Schulzeit, Ende und die Kinder laufen nach Hause und das ist bei euch nicht anders, dann zu sagen, mir Gedanken zu machen, was wird aus euch werden? Wo werdet ihr einmal sein? Welchen Beruf werdet ihr ergreifen? Und welche Auswirkungen habt ihr auf andere Menschen? Das ist halt das Spannende, dass Gott über uns wacht im guten Sinne. Es ist ja nicht so, dass nichts mehr passiert. Das passiert trotzdem, aber dass Bessere daran ist, dass Gott euer Leben gelingen lassen will. Warum? Einfach, weil er sich für euch entschieden hat. Und noch bevor eure Eltern eine Ahnung von euch gehabt haben. Er liebt euch. Und hier fällt eine Vokabel, die ist im Deutschen, naja, ein bisschen platt. Kennen. In unserem Sprachbereich ist das nichts Besonderes, wenn ich sage, ich kenne eine Person. Was heißt das? Ich habe dich schon mal gesehen. Kenne ich die Person? Meine Frau sagt mir immer wieder, dass ich längst noch nicht alle Seiten von ihr kenne. Ja, wir sind schon ein paar Jahre verheiratet. Also es gibt immer noch was Neues zu entdecken. Wenn Gott einen Menschen kennt, dann heißt das mehr. Dann eben halt nicht nur irgendwo einen Klick weit entfernt, sondern dass Gott in eine Beziehung getreten ist, dass Gott an dieser Beziehung interessiert ist, dass Gott in diese Beziehung investiert. Und das ist noch viel intensiver. Der Begriff heißt eigentlich, steht für die Intimität von Mann und Frau. Das ist eigentlich dieses Kennen. Also Gott kennt dich tiefer, noch viel tiefer. Und er wendet sich nicht ab, sondern er bleibt bei dir an jedem Tag, wo du bist, was du machst. Du kannst nichts veranstalten, dass Gott irgendwo sagt, ich lasse dich in Ruhe, geh mir aus den Augen, tschüss. Bei ihm bist du wirklich geborgen. Das ist so ein, deswegen die Lupe, Gott sieht die Feinheiten, ja, aber er gibt uns nicht auf. Das ist ein zweiter Gedanke, Gott hat dich geschaffen. Das kann man vielleicht ganz schlecht sehen, das ist hier so ein Fingerabdruck. Ich habe ja gelernt in der Daktyloskopie, in der Kriminalistik, dass man wirklich jeden Menschen eindeutig an seinem Finger, an seinen Fingerabdrücken erkennen kann, Iris und, gibt noch andere Dinge. Aber genau das, Gott hat dich geschaffen. Und das zählt zu den grundlegenden Fragen von jedem Menschen eigentlich. Wer bin ich? Warum bin ich? Woher komme ich? Wozu lebe ich und wo gehe ich hin? Also die Frage, die heute viele bewegt, nach der Identität. Wer bist du, Laura? Wer bist du, Noah? Es ist spannend, dem auf die Sprünge zu kommen, zu sagen, und diese Einzigartigkeit, diesen Wert zu erkennen. Und wie schlimm ist es und manchmal leider prägend, wenn Kinder Menschen Aussagen hören wie, besser, du wärst nicht geboren. Du bist uns eine Last, wir wollen dich nicht. Du bist das Produkt eines Missgeschickes. Wenn das über einem Leben steht, das ist wie so ein Damoklesschwert. Und da geht der Wert verloren, der Selbstwert. Und wenn es sich dann äußert in Vorwürfen oder zu Selbstzweifeln führt, das ist katastrophal. Da können Menschen schuldig werden dran. David hat eine andere Sicht. Und ich bin froh und dankbar für diese Sicht. Wir werden euch noch, ich nehme das mal vorweg, darf ich spoilern? Nein, darf ich nicht. Okay, dann nicht. Dann lasse ich es weg. Okay, und zwar für mich ist dieser Psalm, um den es hier geht, nicht mein Lieblingspsalm, das ist der wichtigste Psalm meines Lebens. Ich habe bei der Vorstellung hier in der Gemeinde unter anderem gesagt, dass ich eigentlich ein sehr introvertierter Mensch bin. Einer, der eher Angst vor anderen hat. Ich habe gelernt von David, dass mein Wert nicht abhängig ist von dem, was andere von mir halten. Mein Wert nicht davon bestimmt wird, ob ich Anerkennung finde. All das nicht. Und nicht mal, dass mein Wert davon abhängig ist, wie ich mich selber sehe, wie toll ich mich finde, ob ich mir gerne in den Spiegel reingucken kann, also welches Selbstwertgefühl ich habe. All das ist nicht so wichtig, sondern viel entscheidender zu begreifen, Gott hat mich geschaffen. Gott hat dich einzigartig geschaffen. Deswegen dieser Fingerabdruck sozusagen. Also mit allen Grenzen, mit allen Defiziten. Es gibt immer irgendjemand, also ich nehme jetzt mal so ein paar raus. Es gibt immer Leute, Christine, die besser Gitarre spielen als du. Mit Sicherheit. Es gibt Leute, die besser singen können als irgendein Star. Gibt es. Es gibt immer jemanden, der besser Fußball spielt als. Aber hallo, es gibt nicht nur Ronaldos oder es gibt nicht nur irgendwelche Leute, die sagen, da gucken wir drauf oder irgendwelche klugen Köpfe. Es braucht jeden Einzelnen. Und das ist das Entscheidende zu sagen, ja, Gott hat dich gewollt. Ich schmeiß mal mit ein paar Zahlen um mich. 36 bis 37 Millionen Zellen, 100 Milliarden Nervenzellen, die Gesamtlänge der Nervenbahnen, und zwar nur im Gehirn, beträgt 5,8 Millionen Kilometer. Das spricht 145 Mal um die Erde rum. In den Adern, den Blutgefäßen, die sind circa 100.000 Kilometer lang. Und jetzt will mir einer erzählen, das ist alles Zufall. Da komme ich nicht drauf. Also bestenfalls, nee. Auch so ein Klassiker wie das Lied eben, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du. Das ist dieser Abdruck, zu sagen, ihr seid Originale. Jeder von euch, Beulan, aber jeder von euch, wie er hier sitzt, ist ein Original, weil Gott Originale liebt. Und wir wissen, wie kostbar bei Gemälden und anderen Dingen ein Original ist. Also, wer sich von Gott gewollt und geliebt weiß, der kann sich selber auch annehmen. Und dieses Made by God. Also wenn ich mir was tätowieren lassen würde, dann würde ich mir am ehesten das tätowieren, am besten auf die Stirn oder so. Aber einfach so zu sagen, ja, das ist das Entscheidende, von Gott gemacht, von Gott gewollt. Diese biblische Sichtweise besagt wirklich, du und deine Persönlichkeit, die hat schon vor der Geburt existiert. Und dein Leben ist vor Gott wie so ein aufgeschlagenes Buch, nicht festgelegt, in dem Sinne, sondern Gott kennt dein Leben, deine Lebensgeschichte und der Höhepunkt für jedes Leben ist der Moment, wenn ein Mensch sein Leben in Gottes Hand legt. Wenn ein Mensch begreift, Gott liebt mich und dafür hat er Jesus geschickt, damit für den ganzen Lebensmist Jesus am Kreuz stirbt und ich befreit leben darf. Ich als Kind Gottes leben kann. Das ist die Spitze sozusagen. Gott will neues Leben schenken als sein Kind, über den Tod hinaus. Und etwas davon klingt an in diesem letzten. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand noch an dieses Bild erinnert. Quizfrage. Aha, Anastasia? Woher das nur gekommen ist, ne? Genau, vorletztes Jahr BU-Abschlussheft. Also, auch da. Bei Eltern gibt es irgendwann den Moment, wo es den Kindern schwerfällt, sich deren Führung sozusagen anzuvertrauen oder einfach zu folgen, zu gehorchen, mit anderen Worten, sondern irgendwann geht es los. Da will man seine eigenen Wege gehen, die eigenen Entscheidungen treffen, die eigenen Erfahrungen machen. Und das ist dann manchmal echt schwer, dieser Ablösungsprozess. Oft als Pubertät beschrieben, aber ich glaube, das geht auch noch weiter. So, und wenn man den Anfahrtsweg von David mitgegangen ist, dann merkt man an diese letzten beiden Verse, da geht es worum? Da geht es darum, dass er um Gottes Führung bittet. Wenn Gott ihn durch und durch kennt, wenn Gott immer und überall an seiner Seite ist, wenn Gott ihn von Anfang an liebt, dann geht er davon aus, dann will Gott auch nicht, dass das Leben scheitert, dass es in der Sackgasse landet, sondern dann möchte Gott, dass Leben wirklich zur Vollendung kommt, ans Ziel kommt. Deswegen bittet er 5 Dinge, die werde ich jetzt nicht kleinreden, sondern das sind 5 Bitten. Erforsche mich, erkenne mich, prüfe mich, zeige mir das und führe mich. Also in dieser ganzen, da liegt David alle Geheimnisse seines Lebens beiseite. Er packt sozusagen alle Karten auf den Tisch und sagt, Gott, du kennst mich und ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich komme sonst nicht an, ich verbiestere mich. Es geht ihm, Gott, sorge du für mich und korrigiere mich da, wo es notwendig ist. So was ist nur da möglich, wo jemand Vertrauen hat. Und das wünsche ich mir für euch, dass ihr dieses Vertrauen habt, gewinnt, behaltet, unterwegs seid. Und etwas von dem, dass Gott mit euch Geschichte schreibt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch zum Teil daran erinnern könnt. Wir haben ja nur Altes Testament, Neues Testament, zumindest größtenteils gehabt. An einer Stelle habe ich euch etwas von einem roten Faden erzählt. Habt ihr in der Hand gehabt? Zumindest die, die da waren. Das heißt, wir haben so Panoramen, muss ich für euch anderen erklären. Da wird biblische Geschichte im Überblick dargestellt. Also sprich, durch die Zeit der Könige, durch, dann nachher bis ins Exil und. Und deutlich wird dran, dass Gott Geschichte schreibt mit Menschen, aber dass Gott einen Plan damit verfolgt. Und ich habe den Beulern auch diesen Faden in die Hand gegeben, um euch deutlich zu machen, Gott schreibt mit euch Geschichte. Dieser rote Faden ist nicht am Ende irgendwo, Neues Testament oder Ende Neues Testament, sondern das geht weiter. Und Gott schreibt mit euch eine ganz persönliche Geschichte. Und das ist es. Deshalb dieses Gott bringt euch ans Ziel. Wir sagen nachher Tschüss, ja, aber eure Geschichte mit Gott kann weitergehen. Also reicht ihr ihm die Hand oder sagt ihr, nee, das reicht jetzt, so komme ich jetzt alleine klar. Also nicht nur dieser Psalm ist ein Song for Eternity, also ein Lied für die Ewigkeit. Bei Mose haben wir mitbekommen über 3.500 Jahre, sondern er beschreibt diese Psalmen beschreiben die Realität des Lebens. Auf und ab, da wird geklagt, da wird mit Gott gehadert, warum geht es den anderen so gut und mir so dreckig, all das. Und unterm Strich wollen die Psalmen, so wie dieser Psalm, helfen, den Platz, euren Platz im Leben zu finden. Und ich schließe auch mit einem kurzen Liedtext, auch von ja, moderneren Leuten, wiewohl ihr würdet schon wieder sagen, dieser ist schon uralt. Es ist ein guter Weg, den Gott mit mir geht. Ich weiß, ihm kann ich mein ganzes Leben anvertrauen. Weil Gott die Zukunft kennt, weil er mich wirklich liebt, gehe ich geborgen meinen Lebensweg nach Haus. Ich finde, das ist eine gute Perspektive. Gott schreibt weiter Geschichte und ihr dürft irgendwann, landet ihr bei ihm, wenn ihr wollt. Genauso wie ich das auch möchte. Also, Gott bringt ans Ziel und mal sehen, wie euer Lebenslied einmal aussieht. Ob ihr es in Moll singt oder Dur, ihr seid ein Gedanke Gottes. Damit ein fröhliches Amen.